Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute knüpfen wir direkt an die letzte Episode an und das aus gutem Grund. Das Thema hat euch offensichtlich über den Jahreswechsel sehr bewegt. Uns haben besonders viele Nachrichten dazu erreicht. Und genau deshalb gibt's heute Teil 2 der 10 Chancen der Deindustrialisierung. Falls du die ersten 5 Chancen aus dem Whitepaper von Tobias noch nicht kennst, unbedingt Episode 110 zuerst anhören. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns deswegen mit den nächsten 5 Thesen, klar, konkret und mit direktem Bezug auf deine Fabrikstrategie. Das komplette Whitepaper kannst du direkt bei Tobias per E-Mail anfragen. Alle Infos in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß.
Herzlich willkommen. Factory 21. Der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Tobias.
Lukas, guten Morgen und frohes neues Jahr.
Danke, wünsche ich dir auch. Wir haben gesagt, wir starten das neue Jahr genauso, wie wir das alte aufgehört haben, nämlich mit den 10 Chancen der Deindustrialisierung. Wir hatten ja die letzte Episode von 2025 zu dem Thema gemacht, die ersten 5 vorgestellt von eurem White Paper. Und jetzt hast du, glaube ich, ganz gut Feedback gekriegt und Rückmeldung, sodass wir uns entschieden haben, den zweiten Teil auch noch mit vorzustellen.
Genau, ja, also ich habe einige, oder anders, wir hatten ja in der ersten Episode gesagt, wenn Menschen das haben wollen, dann wäre ich bereit, das vorab unter den Weihnachtsbaum zu liefern, auf dieses Angebot, es ist dann nicht ganz der Weihnachtsbaum geworden, aber auf dieses Angebot sind doch einige eingegangen und ich habe dann auch die Rückmeldung gekriegt, das ist doch spannend, mach doch einfach nochmal einen zweiten Teil. Ja, und so haben wir uns entschlossen, das jetzt genau zu tun. Das heißt, in der ersten Folge 110 haben wir ja die ersten 5 Chancen. Jetzt kommen die Chancen 6 bis 10. Vielleicht, Lukas, bevor wir jetzt wirklich tief einsteigen, aber erstmal die Frage, hast du denn was erlebt, dein Fabrikmoment der Woche bitte?
Der Woche nicht. Also ich habe noch was kurz vor Weihnachten erlebt. Da hat mich ein Geschäftsführer kontaktiert und das ist so ein bisschen symptomatisch, also ich habe das schon häufiger, die Situation jetzt erlebt, die letzte Zeit. Und zwar ist der Geschäftsführer von einem produzierenden Unternehmen mit ungefähr 150 Leuten, der gehört zu einer größeren Gruppe. Und jetzt ist so, das hatten wir ja schon häufiger im Podcast, dass es konjunkturell ein bisschen angespannter wird, also er sich jetzt überlegen muss, wie man vielleicht auch spart, wie man das Unternehmen langfristig sinnvoll aufstellt. Und ein Thema, das er angehen wollte in dem Zug, war eben Digitalisierung auf dem Shopfloor in der Produktion. Er hatte dazu die Gruppen-IT kontaktiert und hat dann gesagt, ja hier, ich würde gern Rückmeldeterminals aufbauen, ich würde gern Daten besser austauschen, würde für eine höhere Aktualität dann übergeordnet im ERP-System sorgen, bei den SAP. Und dann kam über die Gruppenlösung der Vorschlag, ja, er könnte jetzt das Gruppen-MES einführen und wir reden über 150 Leute. Mhm. Oder das Preisticket wurde aufgerufen, 600.000 Euro. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, er kann ja jetzt nicht 4.000 Euro pro Mitarbeiter in eine IT-Lösung stecken, also er braucht da irgendwie was Pragmatischer. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich finde, da wird so ein bisschen deutlich, wie absurd zum Teil in Unternehmen mit IT-Kosten gehandhabt wird. Weil ich meine, am Ende braucht es wahrscheinlich gar nicht so viel, um eine gute Prozesslösung aufzubauen. Auf der anderen Seite wird da jetzt so ein Riesenfass aufgemacht mit Kosten, die bezogen auf sein Unternehmen in einem absoluten Ungleichgewicht einfach stehen und wirtschaftlich wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen.
Ja, interessant. Also das, was du sagst, Lukas, das passt perfekt auch gleich zur ersten These, beziehungsweise zur sechsten These, die ich habe. Kommen wir gleich zu. Vielleicht berichte ich auch noch einmal kurz. Wir sind ja jetzt tatsächlich in der ersten Januarwoche, wo wir aufnehmen. Und ich hatte auch noch nicht das Vergnügen, bei einem Kunden von uns in einer Fabrik zu sein. Ich habe aber auch vor Weihnachten noch eine witzige Geschichte erlebt. Wir haben einen Kunden, der in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland, derzeit mit uns zusammen eine neue Fabrik plant und die auch baut, also eine grüne Wiese-Planung. Und ich war vor Ort und durfte mir den Rohbau angucken. Das ist für mich immer so ein erhabener Moment, ne? Man läuft da durch und ich weiß halt im Grunde hier, ach, da ist die Stütze, da ist die Tür, da ist die Decke so und so hoch und hier steht später der und der Automat und so weiter. Also ihr kennst dich da drin aus, obwohl noch nie da warst, weil wir, klar, wir haben ja die Pläne gemacht. Und dann ist das so, dass in die Halle eben Teile der Produktion kommen und dadurch wird der Bestandsstandort entlastet und der soll dann restrukturiert werden. Also es gibt eine grüne Wieseplanung, die sich dann eine braune Wieseplanung, ne, anschließt. So ist das Setup. So, und es war vor Weihnachten, das Wetter war relativ schmuddelig. Wir liefen da über die Baustelle. Ich hatte zum Glück, muss ich sagen, Gummistiefel an und wir liefen da durch die Pfützen und durch den Matsch und es war saukalt und pfiff und zog. Also es war richtig uselig, ne? Also es war nicht schön. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sagt der Geschäftsführer etwas zu mir und das fand ich so ein sehr schönes Sinnbild. Im Sinne von, hier guck mal, wir machen ja hier gerade eine grüne Wiese-Planung und das ist ja schon ziemlich matschig, aber dann warte mal auf die Brownfield-Planung, die wird noch matschiger. Und das meinte er so im übertragenen Sinne natürlich, aber da hat er einen Punkt, wie ich finde. Denn ich sag mal, das eine ist es ja eine geordnete Fabrikstruktur auf die neue, auf die grüne Wiese zu planen. Das ist ja schon schwierig genug, ich meine, damit verdienen wir hier unser Geld. Es ist aber viel, viel schwieriger, im Bestand eine sinnvolle neue Struktur zu schaffen, wo ich ja mit den 1000 Rahmenbedingungen und Restriktionen und Parametern leben muss, die ich nicht beeinflussen kann. Und da finde ich dieses Sinnbild schön. Ne? Grüne Wiese ist matschig, aber braune Wiese ist noch viel, viel matschiger. Fand ich einen netten Spruch an der Stelle.
Das ist echt gut. Erinnert mich auch so an ein paar Projekte, die ich in der Vergangenheit hatte. Im
Stimmt
Neubau,
schon, oder? Ja,
braune ja, Wiese sehr, ist matschiger. Sehr viel freidenken können und als es dann um Bestandsoptimierung oder es hieß dann oft Revitalisierung von Bestandsbauten ging, da ging es schon los, du hast viel zu wenig Freifläche als Beispiel.
Ja.
Und alleine dann hast du ja das Problem, dass du einfach die Umsetzungsplanung ist so komplex. Ja.
Bauliche Restriktionen, technische Restriktionen, organisatorische Restriktionen, ja. Alles gewachsen. Ja. Ja. Und das zu machen, ist viel matschiger als die grüne Wiese. Also fand ich eine nette Formulierung, als wir da im Wind standen, im Münsterland in der Pfütze.
Ja, sehr schön. Und es gibt dann tatsächlich noch neue Fabriken. Das ist ja auch eine gute Erkenntnis aus deinem Fabrikmoment raus. Dann lass uns mal einsteigen in die Chancen der Deindustrialisierung.
Ja.
Das heißt, der schöne Kontrast, weil eigentlich würde man sagen, bei Deindustrialisierung gibt es keine neuen Fabriken.
Mhm.
Die sechste These habt ihr genannt, weniger Technik, mehr Intelligenz.
Genau.
Was meinst du damit?
Vielleicht ganz kurz einmal noch der Twist und Turn überhaupt dieses ganzen White Papers für diejenigen, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben. Also 30 Sekunden Erklärung, was haben wir überhaupt gemacht? Es ist ja so, wir sind in Zeiten der Deindustrialisierung, Wertschöpfung wird verlagert aus Deutschland, manche Firmen entlassen im großen Stil, jeder liest ja die Tageszeitung, das Handelsblatt und so weiter, also jeder weiß, wovon ich spreche. Wir haben uns einfach gefragt, in dieses Klagelied und alle sind schlecht gelaunt und denken, Gott, nichts geht mehr, kann man das nicht andersrum betrachten und aus den negativen Dingen auch sozusagen das Positive sehen? Kann man da drin nicht auch Chancen entdecken? Und dann haben wir halt überlegt und versucht, das zusammenzustellen. Damit jetzt auf deine Frage, These Nummer 6, weniger Technik, mehr Intelligenz, heißt ja die These. Was meine ich damit? Ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass man nicht mehr um jeden Preis versuchen wird, alles mit technischen Lösungen zu lösen. Also ich sehe mal das Beispiel Automatisierung. Ich finde, man hat in der Vergangenheit häufig diesen Eindruck wahrgenommen, dass Entscheider gesagt haben, komm, wir automatisieren das, dann brauche ich keine Leute mehr. Und dann kriege ich auch die Kosten in den Griff. Und das ist ja durchaus auch ein berechtigtes Argument. Jetzt kommen ein paar große Abers dazu, nämlich erstens, das ist wahnsinnig teuer, der CapEx ist wahnsinnig hoch. Ne? Ich bin hier bei deinen 600.000 Euro aus deiner Intro-Geschichte, das ist wahnsinnig teuer. Zweitens, wenn ich jetzt so eine starre Verkettung habe, ist das auch wahnsinnig unflexibel. Das passt irgendwie gar nicht mehr, finde ich, in die Zeit, wo ja die Resilienz gefragt ist, wo sich ständig Dinge verändern. Und jetzt kommen so ein paar Techniken hoch, die finde ich noch nicht so flächendeckend in der Produktion sind. Also ich sage mal als Schlagwörter KI, ich sage mal als Schlagwort auch das Thema Roboter, humanoide Roboter, was da möglicherweise in Zukunft alles kommen wird. Und ich glaube, in Zukunft wird es mehr so sein, dass man nicht mehr Technik um jeden Preis, also eher ein bisschen weniger Technik, aber sozusagen mit sehr viel mehr Intelligenz, sondern man sucht dann für den jeweiligen Case die richtige Lösung. Das kann eine schlaue Verknüpfung sein von Automatisierung, vielleicht mit Robotern, vielleicht auch mit ein bisschen Software dran, aber nicht mehr um jeden Preis, sondern nur noch da, wo es wirklich einen Nutzen stiftet, um sozusagen die maximale Effizienz rauszuholen, aber gleichzeitig die CapEx im Griff zu behalten. Das ist die Idee, die sich dahinter verbirgt.
Da hast du provokant formuliert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir die ganzen Debatten über KI und die humanoiden Roboter anschaue, das erinnert mich sehr stark an den Industrie 4.0-Hype von vor ein paar Jahren. Dass irgendwie, es gibt neue technische Möglichkeiten und jetzt wird das Ganze zu einer Revolution und alles wird anders. Und wer jetzt nicht mitzieht, der hat irgendwie komplett verloren und so weiter. Und am Ende ist die Fabrik dann, die Dark Factory, man braucht gar kein Licht mehr, weil gar keine Menschen mehr drin sind. So in absoluten Extremen gedacht. Und die Geschichte und alles zeigt ja, dass es eigentlich nie so eingetreten ist. Und ich würde mal vermuten, dass wir das auch bei KI und den humanoiden Robotern nicht haben. Und was ich da immer so schade finde, ist, dass da so absolut gedacht wird und das, was eigentlich eine Fabrik stark macht, nämlich sich für einen Prozess eine gute Lösung zu überlegen, dass das völlig zu kurz kommt. Also sich die Frage zu stellen, wo würde mir denn tatsächlich ein Roboter helfen? Wo kann ich meine Bearbeitungszeiten senken? Wo hilft mir vielleicht auch ein KI-Modell? Nehmen wir mal ein Sprachmodell. Sprachmodelle sind heute sehr, sehr gut, können sehr gut, wie der Name schon sagt, Sprachen analysieren. Was die nicht können oder nur bedingt gut können, ist rechnen, Daten analysieren und so weiter. Also was wir bei Scable oft lernen ist, du brauchst halt immer einen spezifischen Anwendungsfall, wo du dann die Technologie einsetzt. Also musst immer problemorientiert denken. Und ich glaube, wenn wir da mehr auf Prozesse achten, anstatt dass wir versuchen, blind irgendwelche Technologien, ähnlich wie bei Industrie 4.0, in die Fabriken reinzubringen, dann sind wir da sehr gut beraten.
Erlaub mir noch mal eine Ergänzung, Lukas, weil ich bin bei dir. Industrie 4.0 war ja damals so ein super Hype und alle dachten, wenn ich es jetzt nicht mache, dann bin ich weg. Und man sieht jetzt einige Jahre später, es ist so ein langsames Einphasen. Und die damals gesagt haben, ich bin jetzt weg, die sind irgendwie immer noch da. Und da habe ich letztens etwas gehört, was ich finde, was das semantisch sehr schön erklärt. Das ist ja eine Transformation. Das bedeutet, dass eine Technologie sich ganz langsam einphast, während andere sich ganz langsam ausphasen. Also es ist ein Übergang, der dauert auch lange. Und es ist gerade nicht ein abrupter Wechsel. Also es ist nicht, heute ist es so, morgen ist es so, sondern es ist halt eine ganz lange Phase, wo die Dinge ineinander übergehen. Und ich glaube, das ist schon so, dass wir perspektivisch auf die lange Frist, dass sich das dann schon sehr verändern wird. Und es wird aber nicht so sein, 2026 und jetzt ist die ganze Halle anders und da stehen keine Leute mehr, sondern nur noch irgendwelche Roboter. Sondern es wird so ein ineinander rein- und rausphasen sein. Weißt du, nicht ein abrupter Wechsel, sondern halt eine Transformation.
Ja, also nach dem Motto, die KI plant dann deine ganze Fabrik und so weiter, bin ich, glaube ich, auch nicht, dass das irgendwie ein realistisches Szenario für die nächste Zeit ist.
Ich hoffe nicht zumindest, sonst habe ich ja keinen Job mehr.
Ich meine auf der anderen Seite, was du ja auch immer beobachten kannst bei den ganzen Diskussionen, du hast ja im Regelfall gar keine belastbare Datenbasis für irgendwas. Ja. Also wenn halt deine Stammdaten nicht stimmen, wenn du ein schlecht gepflegtes ERP-System hast, wenn deine Fertigungsaufträge nicht passen, ja, wie willst du dann irgendwie mal mit einer KI arbeiten? Also das, ich stelle da in der Praxis so oft einen riesen Unterschied von Theorie und Praxis fest, dass du halt ja nicht genau weißt, wo deine Probleme sind und die Daten erfasst sind oder dein ERP schlecht gepflegt ist und auf der anderen Seite irgendwelche Leute, die Wunschvorstellung haben, dass sich die Fabrik dann demnächst selber steuert.
Ja, auch da übrigens vielleicht einmal noch der Hinweis, das ist ja ein Klassiker, was du sagst. Schlecht gepflegte Stammdaten im ERP, also ich sage mal ein paar Beispiele. Du hast da für irgendwelche Artikel, hast du vielleicht Lagerbestände definiert, du hast Wiederbeschaffungszeiten hinterlegt, du hast Beschaffungslosgrößen gepflegt, also so richtig klassische ERP-Parameter. Und man sieht ja in der Praxis, dass die dann falsch sind. Häufig schlecht eingestellt oder die fehlen oder sind, weiß ich nicht, 100 Jahre alt oder eben gar nicht da, also solche Sachen. Gibt es aber auch schon interessante Ansätze aus dem Bereich der KI, maschinelles Lernen, wo die dann gucken mit solchen Modellen. Vielleicht, ich gucke mir das Artikelspektrum an und wenn eine Lagerlosgröße fehlt, vergleicht die KI bei ähnlichen Artikeln und prüft sozusagen, gibt es da eine, die hinterlegt ist und könnte dann die Lücke füllen. Also solche relativ einfachen
Sachen. Da hast du jetzt genau das Beispiel gemacht. Du hast ja dann einen Prozess oder eine bestimmte Problemstellung und überlegst dir, wie du eine Technologie einsetzen kannst, um die Problemstellung zu übermitteln. Mhm. Und alles, was man so über den ganzen Hype, und das ist eigentlich der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, was du so mitkriegst, ist ja, dass er als universelles Allheilmittel vor aller Hand von Problemen, die du in der Fabrik hast und die KI am Ende alles selber löst und du gar keine Menschen mehr brauchst. Also das ist ja so die Diskrepanz, die ich irgendwie wahrnehme.
Ja, nee, verstanden. Aber das kleine Beispiel, das war jetzt ein Lagerparameter, aber ich glaube, da wird schon viel mehr gehen in Zukunft als heute und ja, das sollte das eigentlich nur sagen. Gut, wollen wir weitergehen?
Ja, gerne. Die nächste These hast du, der Shopfloor ist der neue Vorstandstisch.
Genau, ist meine, ich finde von der Formulierung zumindest eine meiner liebsten Thesen, geht jetzt auch in eine ganz andere Richtung, es geht hier mehr um Organisation. Also der Shopfloor ist der neue Vorstandstisch. Was meint das? Das meint, dass ich ein großer Fan der Idee bin, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie dann auch Wirkung entfalten, wo sie relevant sind. Das heißt, es bringt nichts, in einem Konferenzraum 6 Etagen über der Produktion und ganz weit weg auf Basis von vor 3 Jahren irgendwelche wahnsinnigen Entscheidungen zu treffen. Geh doch einfach hin in die Fabrik, red mit den Leuten, mach vielleicht eine KVP-Runde, mach ein Shopfloor-Meeting, da wirst du sehen, welche Probleme es gibt und dann löse sie halt einfach. Also diese Denke, ich glaube, da bist du ja bei mir, kannst du ja gleich nochmal sagen, Lukas, aber ich finde halt, diese Denke ist immer noch erschreckend oft nicht da und ich glaube, in Zeiten von Fachkräftemangel, in Zeiten, wo es wirklich auch schwieriger wird, gute Leute zu treffen, dort sozusagen die Produktion in den Kern zu stellen, die zu highlighten, dort sozusagen das als Herz deines Unternehmens zu verstehen und zu sagen, da läuft der Apparat und da sollen die Entscheidungen getroffen werden. Das ist, glaube ich, das Thema, das jetzt endlich kommen muss. Und das meine ich damit.
Ja, ich glaube, das kann man nicht hoch genug priorisieren. Von dem her interessant, dass du es an 7. Stelle gepackt hast.
Wobei Reihenfolge keine Rangfolge hier ist. Ne?
Okay, Reihenfolge spielt keine. Ich glaube, dass du einfach als Organisation mit der Komplexität, die heute auf eine Fabrik einprasselt, da haben wir schon viele Folgen zu gemacht, dir bleibt gar nichts anderes übrig, wie versuchen, in dezentralen Strukturen zu denken, Leute befähigen am Shopfloor und weil du schlicht nicht mehr die Möglichkeit hast, patriarchalisch oder in der Kaskade nach oben gehen, alle Entscheidungen im Tagesgeschäft treffen zu können. Ich weiß nicht, was ich mitkriege, so in Richtung Fachkräftemangel, so habe ich früher auch oft argumentiert, ja, wenn ihr ja keine Leute findet, dann müsst ihr ja auch attraktiver Arbeitgeber sein und so weiter. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, inwieweit sich das jetzt ändert, weil viele Firmen signalisieren mir mittlerweile, dass man durchaus Leute findet, wenn man denn welche braucht. Viele brauchen aber keine oder haben sowieso einen Überhang an Personal gerade. Also weiß ich nicht, ob das Argument noch so zählt, aber was ja schon sehr, sehr stark rüberkommt, junge Leute haben eine ganz andere Erwartungshaltung an die Art, wie Organisationen aufgebaut sind, was die eigene Arbeit von Mehrwert, von wie nennt es das schön, Purpose haben muss. Und man kriegt ja auch mit, dass Teams, die einen gewissen Entscheidungsspielraum haben und auch wissen, an was sie gemessen werden, darum hatten wir auch ein paar Folgen über das Thema, wie kann ich denn Unternehmensziele so runterbrechen, dass du als Mitarbeiter am Shopfloor weißt, was du zu den Unternehmenszielen beiträgst, gemacht. Kriegst du ja schon mit, dass die Teams einfach viel, viel effizienter werden und höhere Produktivitätssteigerungen dann erreichen. Also von dem her ist es ja auch ein massiver wirtschaftlicher Anreiz, der das Ganze bietet.
Ja, das passt eigentlich sehr gut zur nächsten These. Wenn du einverstanden bist, gehen wir einfach weiter. Weil das geht so ein bisschen thematisch in die gleiche Richtung. Ich lese mal vor, die These Nummer 8 heißt, der Engpass der Zukunft heißt Mensch. Das heißt, nicht mehr die Fläche, nicht mehr die Technik, nicht mehr irgendwelche komplexe Organisationen werden dich beschränken in Zukunft, sondern Der Engpass wird sein, qualifizierte, motivierte Menschen. Das hattest du gerade schon angeteasert, Lukas, wie man das auch erreichen kann, mehr Purpose geben, mehr Beteiligung geben. Hier steht eigentlich dieser Fokus auf dem Thema Wertschätzung für Wertschöpfung, einer meiner Lieblingssätze, den ich hier schon oft gesagt habe. Und vielleicht noch eine Ergänzung auch dazu. Guck dir einfach mal die demografische Verteilung an in Deutschland. 1963 war der geburtenstärkste Jahrgang. Das sind ja die berühmten Boomer, in Anführungsstrichen, über die man immer redet. Die Jungs und Mädels sind jetzt 63 in diesem Jahr. Das heißt, in den nächsten, sag mal, 5 Jahren gehen die alle in den Ruhestand. Und meine These ist schon, das werden wir massiv merken. Und natürlich werden dann die Unternehmen hinter Fachkräften herrennen, selbst wenn sie es heute nicht tun. Aber das halte ich eher für eine Art Konjunkturdelle. Ich glaube, in der längeren Frist perspektivisch müssen wir aufpassen, dass die Hallen nicht leer werden, beziehungsweise wenn sie denn dann leer sind, muss man sie anders wieder auffüllen. Dann sind wir eigentlich wieder bei der These 6, ne, mit Technik. Aber die Dinge hängen zusammen, wie man hier auch schön merkt. Also ich glaube schon, dass die Demografie uns nochmal richtig reinknallen wird. Und das wird man eigentlich erst so in den nächsten 5, 6 Jahren merken.
Was die These extrem unterstützt und wo ich mich dann auch ein bisschen zurücknehmen muss zum letzten Punkt, ist, ich habe mal eine Auswertung gemacht, wie sich die Roboterdichte pro 100.000 Einwohner in Europa entwickelt. Mhm. Das hatte ich damals hauptsächlich von UK-Markt gemacht, okay. Aber auch so ein bisschen Deutschland mir angeschaut. Und das ist schon dramatisch, wie die Roboter, also die Automatisierung, der Automatisierungsgrad steigt und gleichzeitig die Fachkräfte, das war jetzt rein bezogen auf Instandhaltung und Automatisierungstechnik, halt massiv zurückgehen durch Verrentung, durch schlicht weniger Leute, durch weniger Ausbildungsplätze und so weiter. Mhm. Also so gesehen glaube ich, diese Problemlöser, darum würde ich die These schon unterschreiben, die sind schon eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Und wenn die motiviert sind und richtig eingebunden, dann hast du da einen massiven Hebel, den du ansetzen kannst.
Ja, glaube ich auch.
Gut, die 9. These hast du genannt, die Fabrik der Zukunft ist nicht perfekt und wird es auch nie.
Genau, also die Fabrik ist nicht perfekt und sie wird es auch nie. Was meine ich damit? Ich denke mal so ein bisschen an die gute alte Zeit, ne? Die goldenen 10er Jahre, 2010 bis 2020, 10 Jahre Wirtschaftswachstum in Deutschland oder eigentlich so bis 2019 in etwa. Und damals war es wirklich so, man hat ja, ich sag mal, häufig von Sales-Zahlen herkommend, dann hat man gesagt, okay, das Produktionsvolumen, das wird massiv steigen, lass mal eine neue Fabrik bauen. Dann hat man die auf den Anwendungsfall dieses Produkt hin perfekt ausgelegt, dann hat man eine Fabrik errichtet und dann lief das Ding halt durch jahrelang. Firmen haben viel, viel Geld verdient. Und jetzt muss man leider sagen, die Zeiten gibt es halt nicht mehr, ne? Also wir sind ja jetzt seit im Grunde 2020 in einer Zeit, wo es strukturell kein Wirtschaftswachstum mehr gibt in Deutschland. Das heißt, die schnellen Gewinnen, die anpassungsfähigen Gewinnen, die Marktchancen nehmen und dafür muss ich halt die Produktion, muss ich die Fabrik ständig verändern, weil Mengenvolumen von heute auf morgen können die anders sein. Ganze Produkte können zum Beispiel wegen Zölle einfach von morgen an sind die an einem anderen Standort. Es gibt so viele Einschläge von außen, dass dieses, ich baue mir da eine Fabrik hin, die ist perfekt und dann weiter mache ich nicht, das gibt es nicht mehr in Zukunft, sondern es ist diese ständige Veränderung, so ein bisschen diese Attitüde nach dem Motto, done is better than perfect, mach es einfach, es muss nicht perfekt sein, alles wandelt sich die ganze Zeit, das ist das neue Normal, so ist meine These und diese gute alte Zeit, die dahinter steckt, dieses Denken, die gibt's nicht oder die gibt's nicht mehr. Und dieses Thema Fabrikplanung, das wird, glaube ich, zur Daueraufgabe werden, während man früher das mal einmal gemacht hat und dann 10 Jahre gar nicht mehr. Ich glaube, das muss man jetzt permanent machen.
Was da ja alleine schon das unterstreicht, ist, dass du in der Lean-Denke ja immer den Anspruch hast, das geht noch ein bisschen besser oder wie kann ich es noch ein bisschen besser machen? Also da wird ja eigentlich von der Grundhaltung her so eine Grundunzufriedenheit erzeugt mit dem aktuellen Zustand, weil es gibt ja die schönen Sprüche von Taiji Ono, der aktuelle Zustand ist immer
genau,
der schlechteste und so weiter.
Genau, habe ich genau dran gedacht.
Ja. Das passt ja auch schon eigentlich super rein. Und ich habe über Weihnachten ein Buch gelesen über Führung und da wurde die These aufgestellt, dass Führung brauchst du eigentlich nur, wenn es Probleme gibt Also musst du als Führungskraft eigentlich dankbar sein, dass es Probleme gibt, weil ansonsten kannst du ja einen Zustand schaffen in deiner Organisation, wo du dich selber gar nicht brauchst. Also insofern musst du eigentlich froh sein, wenn du Führungskraft bist und Probleme hast, weil das ist im Endeffekt die Daseinsberechtigung, die du hast.
Spannender Punkt, ne? Schöne Perspektive, finde ich auch, ja.
Ja. Gut, dann lass uns zum letzten Punkt kommen.
Ja.
Du hast geschrieben, die Fabrik ist ein soziotechnisches Gesamtsystem.
Genau.
Da musst du uns mal aufklären, was du damit meinst.
Was meine ich damit? Es ist, ich gebe es zu, ist ein bisschen so ein sperriges Wort, ja, soziotechnisches Gesamtsystem. Aber für mich ist diese 10. These im Grunde wie eine Klammer über die anderen 9, die wir zuvor diskutiert haben. Soziotechnisches Gesamtsystem der Fabrik, was meine ich damit? Soziotechnisch ist ja eine Kombination aus sozialem System und technischem System. Und das füge ich zu einem Gesamten zusammen. Also eine Fabrik besteht halt aus technischen, vielleicht auch aus gebäudetechnischen Eigenschaften oder Einheiten. Also es gibt die Produktionstechnologie, es gibt die Lager, die Transportmittel, es gibt auch die Gebäudetechnik, es gibt die Gebäudestrukturen. Aber die eleganteste Technik, die bringt halt einfach nichts, wenn nicht der soziale Teil des Systems berücksichtigt wird, also die Menschen, wie sie zusammenarbeiten, die Prozesse, die Art der Organisation, der Ablauf, der Aufbau. Und man muss halt alles angucken. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich habe die Technik perfektioniert und ich habe die Technik im Griff, dann kommt halt ein Mitarbeiter oder die Belegschaft und wird dafür sorgen, dass es doch nicht perfekt ist. Es bringt aber auch nichts, jetzt nur auf die Mitarbeiter zu gucken und die Technik zu vernachlässigen. Man muss halt es schaffen, alles gesamtheitlich darauf zu gucken. Also es ist ein soziotechnisches Gesamtsystem. Die Dinge müssen Hand in Hand gehen. Und naja, wie soll ich sagen, ich glaube, der deutsche Ingenieur, wenn ich das so holzschnittartig sagen darf, der neigt halt manchmal noch so ein bisschen so auf die Technik zu gucken, so ein bisschen in seiner Denkweise drin zu bleiben. Und ich glaube, das reicht halt nicht mehr aus. In Zukunft muss ich beides, muss das Gesamtsystem als Gesamtsystem anschauen.
Eigentlich ein schönes Credo für Wirtschaftsingenieure.
Hey.
Übrigens. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Ausschreibung von meinem Studiengang damals, weil da ging es eigentlich genau um die Themen. Und das ist ja eigentlich das, was ich zumindest so in der täglichen Praxis erlebe. Du musst halt in der Lage sein, Abläufe, Menschen, Prozesse und die Technik miteinander zu verbinden. Und
richtig.
Nur wenn dir alles gelingt, dann schaffst du ein gute Fabrikprozesse und eine gelungene
richtig.
Fabrik.
Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe, aber ich mache jetzt hier einmal, auch nur 30 Sekunden, kleiner Exkurs. Über das Thema habe ich mal meine Doktorarbeit geschrieben. Ist schon ein bisschen her, schon 14 Jahre her, aber damals habe ich auch gesagt, eine wirklich wandlungsfähige Fabrik kriege ich nur hin, wenn ich die Fabrik als soziotechnisches Gesamtsystem angucke. Man hatte damals schon ganz viel so über Technik, über Raum und solche Sachen geschrieben, aber irgendwie hatte man vergessen, dass es noch eine zweite Seite der Medaille gibt und das habe ich halt versucht. Aber das nur so am Rande mal.
Haben wir auch noch nie in einem Podcast behandelt, deine Doktorarbeit?
Nee, okay, muss ich selber nachlesen, ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tobias. Vielleicht nochmal der Hinweis, wer die ganzen 10 Thesen haben will, also auch die ersten 5 mit einer, ihr habt ja eine sehr ausführliche Erklärung dazu
ja,
jeweils,
genau.
Wo man sich auch so ein bisschen vergleichen kann, dann dir einfach eine E-Mail schreiben, das packen wir in die Shownotes.
Ja, genau. Das wäre das Leichteste, mir eine Mail schreiben oder bei LinkedIn schreiben, dann könnt ihr es bekommen. Man kann es inzwischen auch Anfang Januar durch Googlen sicherlich auch schon im Internet finden, aber der leichteste Weg geht über eine persönliche Nachricht. Einfach gerne her damit.
Wunderbar, das machen wir so. Dann danke, Tobias.
Ich danke dir. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.